Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist die Folge 317 im Audiocast und sie ist eine Stunde lang. Es ist Ostermontag, es ist ein Feiertag und wir wollen die Tradition fortsetzen, dass wir monothematisch an solchen Tagen, 60 Minuten geballte Information auf die Kanäle bringen. Ich begrüße alle, die uns zuhören, und ich begrüße auch meine Kollegen, die in der Nähe sind.
Also, obwohl das eine monothematische Sendung ist, werden wir die aber in Stereo produzieren. Das nur mal vorweggeschickt. Und dann möchte ich auch diesen heutigen Tag nutzen, nicht nur um alle, die uns zuhören, zu begrüßen und noch nachträglich ein schönes Osterfest wünschen, sondern heute am Ostermontag hat auch der geschätzte Kollege Back Geburtstag und ihm möchte ich ganz herzlich dazu gratulieren.
Oho. Auch ein Glückwunsch von mir und möchte auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen.
Du mit dem Geburtstag, das weiß ich gar nicht, aber könnte sein, ne?
Ja, du frag mich doch, ich sag dir, wann du Geburtstag hast.
Ach so, ja. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, dass ich mir gratuliere dann auch.
Das machst du dann selbst, ja. Morgens vorm Rasierspiegel.
Okay, wir haben diesmal ein Thema ausgesucht. Ich glaube, das wird viele, viele freuen. Und vor allen Dingen, mich freut es nun auch, weil ich habe nun sehr lange Fernsehen gemacht und bin auch mit der Fernsehtechnik mit aufgewachsen. Das ist ja alles in einer Generation passiert, was wir da erlebt haben. Und dieses Farblabor, was der WDR, bevor das Farbfernsehen kam, betrieben hat, um rauszukriegen, wie muss ich eigentlich die Menschen vor der Kamera, wie muss ich die eigentlich schminken, damit sie einen braunen Ton nachher und nicht rot sind im Gesicht und nicht blau sind in den Haaren und so weiter. Das war eine lange Arbeit, aber da werden wir mehr von erfahren. Es geht dabei um dieses historische Farblabor, was in Wuppertal wieder aufgebaut wurde. Und ich werde dort auch wieder einen Kollegen wiedersehen, den Herrn Oberlies, mit dem wir lange zusammengearbeitet haben, als es um Videodat ging und er dann ein eigenes System gemacht hat und wir uns nicht immer hold waren, aber jetzt sind wir es.
Herr Back, es wird also ein Heimspiel, ein nostalgisches Heimspiel für dich werden, ne?
Ja, ich hoffe es. Ich freue mich drauf.
Wollte ich gerade fragen, ob du dich drauf freust, so. Aber es kommt ja auch so enthusiastisch rüber. Ja, ich würde sagen, mach dich auf die Socken, sieh zu, dass du nach Wuppertal kommst. Und dann werden wir dich erstmal hier verabschieden, Heinz. Machen wir das?
Ja, da verabschieden wir ihn und wünschen ihm eine schöne Zeitreise.
Bring was Schönes mit.
Ich fuhr nach Wuppertal und hatte eine tolle Adresse, die hieß Freudenberg. Und das Erste, was ich hier oben gesehen habe, war, wo die Freude wohl herkommt. Das sind Fußballplätze und Tennisplätze und Sportanlagen. Und hier ist die Bergische Universität von Wuppertal. Und zwar sind die wohl in alten Kasernen hier, die renoviert wurden. Und das ist so ein richtiger Campus hier oben. Die Adresse war leicht zu finden. Der Professor Uwe Kraus und noch jemand ist hier, den ich noch als direkten Kollegen kenne aus Köln. Das ist der Herr Oberlies. Der Vorname ist Ulrich Oberlies. Er ist nun auch pensioniert und freut sich, dass er jetzt seine Zeit opfern kann, hier auch für den Unterhalt von diesem alten historischen Fernsehversuchslabor. Denn die helfen hier mit und dass man das auch demnächst besser besuchen kann. Wie sieht denn das aus? Fangen wir doch gleich mal damit an. Das ist ja kein richtiges Museum, was hier ist. Es ist eine Auslagerung ihres alten Bereichs. Aber wird das mal ein Museum, so mit Eintrittszahlen und so?
Nein, wir würden gerne den Ausdruck Museum vermeiden. Museum klingt mehr so nach stillstehenden Apparaturen, Staub. Die Geräte, die wir hier zeigen, funktionieren zum großen Teil noch, dank jahrelanger Pflege. Und als ich noch im aktiven Dienst war, hat dieses Labor ja auch dazu gedient, die Fernsehtechnik den Studenten näher zu bringen. Vor allen Dingen die Farbtechnik. Und geplant ist, da sind wir kräftig dabei, mit Hilfe des Westdeutschen Rundfunks, das ist ja eine gemeinsame Aktivität, Universität Wuppertal und Westdeutscher Rundfunk Köln, dass dieses historische Farbfernsehlabor auch mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Verschiedene Besucher waren schon hier, aber wir sind dabei, das Ganze hier zu renovieren und das auch ein bisschen nett ansprechend aussieht. Und dann sollen vereinzelt Einzelpersonen oder auch Gruppen künftig auf Absprache allerdings nur mit vorheriger Anmeldung hier durchgeführt werden können. Wir können dann die Geräte in Betrieb zeigen, um darzustellen, wie es mit der Farbfernsehtechnik in Deutschland, insbesondere beim Westfalenhof in Köln, in den 60er Jahren mal angefangen hat.
Das Ganze können Sie natürlich, wie man immer so schön sagt, im Internet nachlesen, wo Sie sich da anmelden können. Die E-Mail-Adresse von den beiden habe ich bekommen. Und kann man da auch telefonisch anrufen oder lieber nicht?
Besser wäre, per E-Mail
Kontakt aufzunehmen. Ja, gut. So, jetzt fangen wir aber an. 1963, da habe ich Abitur gemacht. Und da war das Fernsehen für mich noch, ja, wir hatten zwar ein Fernsehgerät zu Hause, aber das war schwarz-weiß. Und hatte eigentlich, wenn man so relativ jung ist, schon seine Wirkung verloren gehabt. Man hat sich für andere Sachen interessiert. Obwohl man schon wusste, dass da Farbsendungen in Amerika stattgefunden hatten. NTSC. Und nur in Europa wusste man noch nicht so genau, ob das hier überhaupt klappen wird oder funktionieren wird. Und wir hatten ja auch nun auf PAL umgestellt gehabt. Das war ja kein NTSC. Aber es war eine gute Entscheidung, glaube ich, Herr Professor Kraus.
Ja, es gab ja damals die Diskussion, soll Europa auch NTSC nehmen, allerdings dann mit 625 Zeilen und dem Farbträger 4,43 MHz. Man hat hier Versuche gemacht in Europa und hat dann im Endeffekt gefunden, dass das System zu schlecht war. Nicht? Vor allen Dingen die Farbverfälschungen, die durch Übertragungsfehler auftreten, fand man hier in Europa nicht akzeptabel.
Never the same color.
Ja, und dann gab es dann mehrere Verfahren, mehrere Vorschläge. Beispielsweise hat Frankreich das SECAM-System, das die Übertragungsfehler, die NTSC hat.
Wissen Sie, was SECAM heißt in der Jux-Sprache?
Ja, das war System exceptionell contra-amerikanisch. Jedenfalls ist das, was mir bekannt ist. Ja. Und PAL war dann Pray and Learn.
Oder Pay Additional Luxury.
Ja, das kannte ich doch noch nicht. Dann gab es vom Institut für Rundfunktechnik das FAM-Verfahren. Und es gab noch ein Verfahren von Philips Eindhoven. Aber die beiden letztgenannten Verfahren waren dann doch nicht akzeptabel, sodass es im Endeffekt nur darum ging, nimmt man jetzt NTSC, PAL oder SECAM. Und dann wollte man NTSC nicht. Und dann gab es die Frage, SECAM oder PAL. Naja, und das ist dann so entschieden worden, dass es SECAM gab in Frankreich, in den Ostblockländern und ich glaube auch im Vorderen Orient. Während PAL dann in Deutschland war oder im Westen von Europa.
Wir haben eben uns einen Film angeschaut, da habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass wohl der Ostblock darauf gehofft hat, wenn sie SECAM nehmen, müsste der Westen dann auch SECAM nehmen, weil wir ja eine Einheit darstellen. Aber die Entscheidung ging ganz anders, es kam PAL und deshalb hatten wir ja bis zum Schluss zwei verschiedene Fernsehsysteme.
Ja, das ist so. Glücklicherweise hat man sich dann doch für PAL entschieden, denn das SECAM-System hat doch enorme technische Schwierigkeiten. Vor allen Dingen, wenn man Heimaufzeichnungen machen will, es gibt Schwierigkeiten im Studio. Und es war ja auch so, dass die Ostblockländer hatten ja PAL im Studio. Und dieses PAL-System, was im Studio erzeugt wurde, wurde dann auf dem Wege vom Studio zum Sender nach SECAM konvertiert. Und deswegen war es ja auch nach der Wende ganz einfach. Man brauchte nur diesen Konverter auszuschalten und war sofort mit PAL in der Luft. Und die Empfänger, die es zu der Zeit der Wende gab, die konnten also alle Standards. Mhm. Die konnten sich automatisch umschalten, sodass es also überhaupt gar kein Problem war, von jetzt auf gleich PAL zu empfangen, wo früher SECAM war.
Wir kommen jetzt mal zurück, das Jahr 1967, als Willy Brandt auf der Funkausstellung das Farbfernsehsystem eingeschaltet hat. Und ab dann ging es ja mit Farbe los. Das war ein ganz, ganz großer Schritt in der Fernsehtechnik. Die Leute wussten nämlich, dass Farbe etwas anderes ist, als nachher der Stereoton kam. Ja, der hat nicht so besonders aus einem rausgeholt. Und HDTV gab es anfangs viel zu wenige Ausstrahlungen, die man benutzen konnte, obwohl das sich ja durchgesetzt hat. Wir haben jetzt auch den flachen Bildschirm, alles das gab es ja 1963, als das Farblabor anfing zu arbeiten, gab es nicht. Wäre Träume gewesen, oder?
Ja.
Sie waren ja auch in diesem Farblabor, haben Sie mitgearbeitet, haben dort Ihre Diplomarbeit gemacht.
Ja, von Aachen aus als Externer in diesem Labor, ja. Mhm.
Und über was ging diese Diplomarbeit?
Ja, die ging darum, dass man festgestellt hatte, Japaner kamen mit einem Vorschlag heraus, wie man farbige Bilder auf Schwarz-Weiß-Film aufnehmen konnte. Und in der damaligen Zeit gab es ja noch keine kleinen elektronischen Kameras, es gab auch noch keine kleinen Magnetaufzeichnungsgeräte. Und für die aktuellen Dienste, beispielsweise die Aufnahme eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag und die Aussendung in der Sportschau am Sonntagabend, wäre das System sehr gut gewesen, denn man konnte es entwickeln wie ein Schwarz-Weiß-Film, der sehr schnell geht. Teilweise wurden die noch feucht abgetastet und gesendet, während die Entwicklung von Farbfilmen damals doch noch sehr lange dauert. Das heißt also, aus Gründen der Aktualität wäre dieses System damals sehr interessant gewesen. Meine Aufgabe war also eben die, herauszufinden, wie das funktioniert. Und gegebenenfalls einen Coder zu machen, um solche Filme selbst herstellen zu können. Das ist auch im Prinzip gelungen. Allerdings war die Bildqualität dahinterher zu schlecht.
Das lag noch schlechter als NTSC.
Ja, nein, das lag am Rauschen, und zwar an der Körnigkeit des Films. Die Körnigkeit des Films erzeugte dann im Decoder ein niederfrequentes, das heißt ein großflächiges, farbiges Rauschen. Und das wäre also selbst für aktuelle Sendungen nicht akzeptabel gewesen. Wir haben auch Versuche gemacht mit einem feinkörnigen, hochauflösenden Film. Das hat dann wesentlich besser funktioniert. Allerdings, der hatte dann wieder keine ausreichende Lichtempfindlichkeit. Und deswegen hat man das Verfahren dann im Endeffekt nicht benutzt. Die Japaner übrigens auch nicht. Aber es kamen ja dann gleich darauf kleine portable Farbfernsehkameras, zunächst die sogenannten Einröhrenfarbkameras, die eigentlich dieses Prinzip von Schwarz-Weiß-Filmen und farbigen Bildern.
Also das Wort kleine Kameras würde ich in Anführungszeichen setzen, denn das waren doch noch zentnerschwere Apparate.
Ja, zu der Zeit die Einröhrenfarbkameras, die in den 70er Jahren waren, die waren zwar groß gegenüber den heutigen Kameras. Ja,
die 70er Jahre kenne ich auch noch.
Aber man konnte sie auf jeden Fall tragen und auch im Sportstudio ohne großen Umlagen aufbauen. Mhm. Und dann kamen ja auch dann gleich schon in den 70er Jahren farbtüchtige Videorekorder. Nicht, sodass sich das eigentlich dann erledigt hat.
Ja, aber es war noch nicht dran zu denken, dass man mit so einer kleinen Kamera herumläuft, wo ein Rekorder drin ist, was irgendwo in die Handtasche reinpasst oder irgendwo nachher auch noch FML-HD-Aufnahmen macht und noch ein Fotoapparat gleichzeitig abgibt. Also das hat doch noch Jahre gedauert. Ich weiß noch genau, als mir auf der Funkausstellung jemand, ich glaube von Philips, erzählt hat, dass man am Bauen sei, die Kamera in den Rekorder einzubauen. Und dass man dann nur noch ein Teil mit sich herumschleppen müsste. Ja. Denn alle hatten ja diese schweren Dinger da umhängen. Können wir uns noch gut dran entsinnen.
Ich habe noch eine da hinten, von Akai, eine kleine Kamera mit einem Rekorder, der dann am Gürtel hängt. Das Schwierigste war natürlich auch der Akku.
Ja, klar. Ja. Also als 67 die Farbfernsehsendung kam, wie viele Leute waren da eigentlich schon in der Lage, zu Hause das Programm zu empfangen?
Ich weiß keine Zahlen, aber es waren jedenfalls nicht viele.
Nein. Und dann ging es ja los, was wir ja alle, die in dieser Generation hier leben, ja mitgekriegt haben, wie die Leute so zögernd an die 4.500 Mark oder sowas am Anfang drangegangen sind. Natürlich, die Leute, die mehr Geld hatten, die waren schneller dabei. Da sind die anderen Leute abends auch hingegangen und haben da zum Teil so Unterhaltungssendungen geguckt in Farbe und haben geträumt davon, das sowas selbst zu haben. Und dann ging es relativ schnell bergab. Mit 2.000 Mark war man nachher dabei für ein gutes Fernsehgerät. Und ich weiß, die Fernsehgeräte gingen am Anfang auch sehr, sehr schnell kaputt.
Ja, das liegt daran, dass das noch auf Elektronenröhrenbasis war. Nicht vorne im Tune- und im Zischfrequenzteil gab es schon die Transistoren, aber im Leistungsteil, im Hochspannungsteil überhaupt nicht. Und die Elektronenröhren, teilweise 27, 28 Röhren, die strahlen eine enorme Wärme aus. Das heißt, das Gehäuse wurde von innen auch sehr heiß und durch diesen dauernden Temperaturzyklus, einschalten, ausschalten, kalt und warm, haben die Geräte dann sehr, sehr stark gelitten und die Arbeitspunkte liefen auch weg, sodass die Rasterdeckung oft nachgestellt werden musste und dergleichen nicht. Aber die Halbleitertechnik, die ganze Halbleiterelektronik später, hat dann enorm dazu beigetragen, dass die Zuverlässigkeit der Geräte besser wurde. Dann kamen die integrierten Schaltungen, eine nach der anderen, voll immer mehr integriert. Das heißt also, es kam eine preiswerte Massenproduktion.
Es kam die Module,
ja.
Wo man letztendlich nur noch gucken musste, wo eine Leuchtdiode leuchtet. Mhm. Und das hat man ausgetauscht, gar nicht mehr repariert oder irgendwo weggeschickt. Und dann einfach ausgetauscht und dann lief alles wieder. Und heute, gibt es heute überhaupt noch Fernsehwerkstätten? Oder hat sich das erübrigt?
Soweit ich weiß, hat sich das im Wesentlichen erübrigt. Ja, es wird noch repariert, das ist sicher. Aber der größte Teil wird dann doch entsorgt und was Neues gekauft.
Ja, das ist ja nicht. Das kostet ja heute, also wenn man überlegt, Fernsehgeräte, Flachbildschirme für 157 Euro, die kleinen 40er oder sowas, das ist ja doch unglaublich. Die sind flach und wir hatten ja über 50 Jahre lang hatten wir ja den flachen Bildschirm irgendwo als Ziel irgendwo hängen gehabt. Der hat ja Eduard Rhein hat das ja gesetzt und hat einen Preis ausgesetzt für den ersten Flachbildschirm gemacht. Und ich weiß noch, auf den Messen kam immer Siemens mit so einem Apparat, das sollte ein Flachbildschirm sein, war ein Plasmagerät, rotes Plasma, der konnte nichts anderes als rotes Plasma und hat behauptet, das wäre der flache Bildschirm und die Bildqualität, die da zu sehen war, die war also grauenhaft. Und da kamen sie jedes Jahr mit auf die Messe und als sie das mal zu Hause gelassen haben, da ging es dann richtig los, da waren sie nicht mehr dabei. Das ist ja oft passiert.
Ja, ich kann mich gut erinnern, ich habe ja 1977 bei Philips in Eindhoven angefangen und die Kollegen, die waren felsenfest davon überzeugt, dass jeder 1985 den flachen Bildschirm zu Hause im Wohnzimmer an der Wand hatte. Es war zwar noch nicht bekannt, mit welchem physikalischen Effekt das funktionieren sollte, aber mal überzeugt, dann haben wir den. Aber es war dann doch eine sehr, sehr lange Entwicklung. Es gab ja dann Vorschläge für Flachbildschirme auf Elektronenstrahlbasis. Ganz, und das ist natürlich vakuumtechnisch sehr, sehr schwierig. Wenn man ein Vakuumgefäß hat, das sehr, sehr stark von der Kugelform abweicht, dann wird das immer, immer schwieriger. Dann gab es die Flüssigkristallbildschirme.
Die waren sehr schlecht am Anfang.
Ja, die waren auch sehr, sehr träge im Anfang. Dann gab es die ersten Versuche mit Plasma-Bildschirmen, dann gab es die Elektrolumineszenz und im Endeffekt haben sich eigentlich nur LCD und Plasma-Bildschirme.
LED, ja. Und auf jeden Fall.
LEDs kommen noch hinzu jetzt heute, aber die gab es ja damals noch nicht.
Und auf jeden Fall, es gab eine CeBIT, die war so voll gespickt mit den großen Bildschirmen, die kosteten damals über 40.000 Mark. Ja. Da war eine CeBIT, da hingen nur diese Dinge da herum. Ich glaube, die haben die ganze Produktion aufgekauft, die da überhaupt möglich war. Und es war, jeder Stand hatte sich ausgeschmückt mit einem großen, wissen Sie das auch noch, ne,
Herr Ulrichs? Ja, ja.
Denn die Funkausstellung war ja auch immer ein wichtiger Teil für Sie gewesen. Da eben ARD und ZDF haben dort ausgestellt und Sie eben auch von der Technischen Direktion da immer mit Aufgaben betraut gewesen.
Ja, gerade auf Messe waren diese Flachbildschirme natürlich ein großer Vorteil gegenüber den alten voluminösen Röhrengeräten. Man konnte sie höher hängen, für die Besucher waren sie schon aus weiter Entfernung sichtbar und sie waren natürlich attraktiv. Es war was Neues und das war ein Eyecatcher. Man schaute hin und man war zufrieden und sagte, wahnsinnige, tolle Technologie, da kann man noch viel mehr mitmachen.
Ja, da ging man allerdings enttäuscht nach Hause, weil die 40.000 Mark, die waren doch. Aber nochmal zurück, als das Fernsehen begann, Farbe zu machen, also wir sind im Jahre 1967, da gab es noch keine Aufzeichnungsgeräte für Farbfernsehen.
Also wir haben hier in dem historischen Fernsehlabor eine erste Magnetaufzeichnung, die beim WDR genutzt worden ist. Mhm. Und die erste Magnetaufzeichnung, Experimentiermagnetaufzeichnung, war 1966. Dort ist, wie es in Köln vielleicht entscheidend ist, der Rosenmontagszug aufgezeichnet worden. Und man konnte ihn auch, so weiß ich das vom Erzählen, ich war ja selber nicht dabei, aber man konnte diese Aufzeichnung auch fehlerfrei in PAL wiedergeben. Das war eine Sensation. Man hat dazu lange Versuchsreihen vorhergebracht, hat verschiedene Module aus verschiedenen Geräten in eine Maschine zusammengebaut, um dort größere Stabilität, Phasenstabilität zu erreichen. Und mit dieser zusammengesetzten Maschine ist dieses Experiment dann 1966 gelungen. Bis dahin gab es keine Magnetaufzeichnung, sondern die Wiedergabe von Farbsendungen konnte nur mit Film erfolgen. Deshalb waren Film-Wiedergabegeräte, Filmabtaster ein ganz wichtiges Element.
Ja, und das war auch, das hat mir ein Regisseur später erzählt, der hat eine Sendung gemacht, da kam ein Schiff mit einem Staatsgast den Rhein runtergefahren. Er stand oben wie heißt dieser Berg, den man da besuchen kann?
Drachenfels.
Drachenfels stand er da mit dem Ü-Wagen und haben die Kamera, und das haben die zu lange Mittag gegessen da irgendwo, und die kamen und kamen nicht vorbei, und da war die Kamera auf den Rhein, ich glaube, 2-3 Stunden oder irgendwas mit nichts. Da war absolut nichts, weil es kein Schiff gab. Und weil man das nicht aufzeichnen konnte, schneiden konnte oder so irgendwie was machen konnte. Das waren eben damals die Probleme. Die sind aber dann, glaube ich, schnell gelöst worden. Also als wir haben ja eben in dem Film auch ein bisschen gesehen von diesem Karnevalsumzug aus dem Jahre 1966. Und wann kamen denn so die Farbmaschinen dann zu uns? Also die Farbaufzeichnungsmaschinen.
Nach meiner Erinnerung war das in der WDR, muss das so 1969, 70 gewesen sein.
Also ist die erste Zeit Farbfernsehen auch ohne Aufzeichnung gelaufen?
Ja, ja.
Also nur Live-Sendung?
Oder wie Obwohl ich es gerade sagte, von Film. Es gab von Schwarz-Weiß- und Farbfilm-Aufzeichnungsanlagen. Das heißt also, ein Farbsignal konnte auf Film aufgezeichnet werden. Dann konnte man diesen Film optisch projizieren, man konnte ihn aber auch wieder erneut abtasten und dann senden. War der Film als Zwischenspeichermedium.
Vielleicht nochmal das Stichwort Miniaturisierung. Sie hatten eben gesagt, heute ist selbstverständlich, dass man eine winzig kleine Kamera als Konsumer in der Hand hat, dass in diesem Gehäuse auch noch eine Aufzeichnung stattfindet. Alles sehr kompakt.
Sogar im Kugelschreiber. Es gibt Kameras im Kugelschreiber mit einer Aufzeichnung auf einer Mini.
Früher hatte SD-Karte. Das nur James Bond, aber kann das auch jeder Konsument dann haben. Ich wollte darauf zu sprechen kommen, nochmal hier auf diese Matz, wo wir gerade drüber reden, die von 1966. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist ein Gerät von ungefähr 2x2 Meter groß.
Aber
und
schwer.
Und schwer. Herr Kraus weiß auch das Gewicht, weil wir erst vor kurzem,
600
Kilo. Keller hier rauf transportieren mussten. Und das war schon eine große Leistung, das so zu schaffen.
Ist dann vorher hier in dem Raum auf die Statik überprüft worden?
Ja, das ist ein extra.
Extra.
Glücklicherweise haben wir da so eine Betonverstärkung, und deswegen durfte die Maschine auch nur da neben der Säule stehen, wo sie jetzt steht. Damit sie nicht durch ist.
Vielleicht noch was zu dem Aufzeichnungsmedium, zu dem Band, zu dem Magnetband. Das ist ein 2-Zoll-Band, 2 Zoll, also ungefähr 5 Zentimeter. Mhm. Muss das Band groß sein, dort wird dann das Videosignal und auch die Tonsignale werden dort aufgezeichnet. Das ist also schon sehr hardwaremäßig. Da kann man noch was anfassen und was sehen, was ja heute bei dieser neuen Technik, die Sie eben beschrieben haben, gar nicht mehr zu sehen
ist. Also ich kenne ja noch diese Maschine. Ich war ja auch so 72 begann es für mich im WDR. Ich habe manchen Abend da gesessen, um eine Sendung nachzubearbeiten, zu schneiden. Und das wurde ja noch richtig mit dem Messer geschnitten oder mit der Schere geschnitten.
Blutig, wie das hieß.
Ja, blutig geschnitten. Dann kam so ein kleines Wägelchen. Das sehe ich übrigens gar nicht hier. Gibt es das nicht? So der Schneidewägelchen?
Nee, das haben wir nicht.
Das haben wir nicht dabei.
Dann. Also wenn einer sowas hat, kann man hier vielleicht sagen, würde eigentlich noch zu der Maschine gehören. Also da wurde das Band geschnitten und da wurde Magnetpulver drauf getan. Dann hat man gesehen, wo der Schnitt zu machen ist, wo der Bildanfang und Bildende waren. Da konnte man schneiden. Und dann hat man das da eingelegt in dieses Wägelchen da rein. Beide Seiten Blatt, und dann hat man das geklebt mit einem Flüssigkleber, übereinander geklebt und hat 5 Minuten warten müssen, so ungefähr so in der Richtung. Und dann konnte man das langsam wieder spannen und so weiter. Und dass diese 5 Minuten, die waren also immer dafür da, für sich so ein paar Töniges zu erzählen. Man konnte ja nichts weiter machen. Ja. Ne? Da ging es dann, ja, was, wo fährst du hin im Urlaub? Und ach, ja. Und da waren, wenn da viele Schnitte drin waren, war das ein langer Tag mit dir da. Ja, okay, das ist vorbei. Es kam dann nach den 2-Zoll-Matzen, kamen die 1-Zoll-Matzen. Das ist, haben wir ja ganz dick mitgekriegt im WDR. Und dann kam nach den 1-Zoll-Matzen kamen die kleineren Formate.
Die U-Matik.
Die U-Matiken. Und die U-Matiken, die haben gar nicht so lange, glaube ich, gehalten. Ne? Dann waren dann die Betas, kamen dann die Betas,
ja.
Die ja heute digital sind und die damals analog waren. Aber das gibt es ja heute noch, diese Betas. Viel kleiner wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Es sei denn, man nimmt irgendwann Hardware-Speicher.
Ja, so ist eigentlich die Tendenz, ja, weg vom Band.
Ja, ja.
Das hat ja auch den großen Vorteil, wenn man in Richtung Server denkt, dass immer nicht nur eine Bearbeitung stattfinden kann, sondern dass mehrere Redaktionen zum Beispiel auf dasselbe Material zugreifen können. Ja. Dass zum Beispiel eine aktuelle Redaktion in Hamburg, die Tagesschau zum Beispiel, einen anderen Schnitt macht, einen anderen kurzen Beitrag daraus macht als die WDR-Aktuell-Redaktion. Das ist der große Vorteil. Und dass die Redaktionen oder diejenigen, die die Schnitte durchführen, nicht vor Ort sein müssen, sondern sie können auch größere Distanzen letztendlich entfernt sein von dem Server.
Wird man dann das Archiv, ich meine, das ist ein Riesenarchiv, wir haben ein extra Archivhaus beim WDR gehabt in der Innenstadt und das war ja irgendwann so voll gewesen, dass man draußen in das große Gelände da in Bocklemünd, wo die Lindenstraße ist, dann neu bauen musste und das ganze Zeug rauskramen musste. Ich glaube, es ist nur noch eine Woche im Archivhaus. An aktuellem Material. Und alles andere muss schon noch ausgefahren werden. Hat man dann sich Gedanken gemacht, das alles digital umzurüsten irgendwann mal?
Also den Audioteil, den Radioteil, Hörfunkteil, da kann man schon sagen, der ist komplett jetzt digitalisiert. Mhm. Das war eine ganz wichtige, große Aktion. Alles ist von Analogtechnik in Digitaltechnik gewandelt worden. Und im Fernsehen geht man nicht so vor, dass man generell alles macht, aber ein Großteil wird auch überspielt auf digital.
Ja, das ist ja natürlich auch ein Kostenfaktor, obwohl die Festplatten, nimmt man da noch Festplatten oder nimmt man da schon andere?
Bei großen Datenmengen haben sich immer noch
Festplatten.
Bänder bewährt, also nicht Bänder hinsichtlich hier, wie wir sie gerade bei der Matzmaschine besprochen haben, sondern Computerbänder, wie sie bei jeder großen Datenverarbeitung heute auch noch benutzt werden. Ich glaube, das ist eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Solche Bänder sind günstiger als Platten. Das kann man natürlich nur machen, wenn man nicht einen sehr schnellen Zugriff auf diese Daten haben will, sondern da muss ja jemand aktiv werden, sei es ein Roboter oder von Hand, muss das richtige Band wieder verfügbar gemacht werden und man kann dann darauf zugreifen.
Aber es gab ja auch digital arbeitende Maschinen, die im Rundfunk eingesetzt wurden. Beispielsweise die DD1 und die DD2. Ja. So Tisch hoch, Pult
hoch. Ja.
Und damit haben wir auch damals auch die ersten digitalen Sendungen gemacht, nicht in Wuppertal.
Als ich da als Student, als Doktorand, als Diplomant in dem Studio war, was war das für ein Gefühl? Was hat man damals, wenn man so mittendrin steckte in der Zukunft, was hat man sich da so vorgestellt? Wie wird das Leben weitergehen?
Ja, für mich als junger Mann oder als Student war das natürlich ein tolles Erlebnis, eigentlich mitten in diesen Aktivitäten zu sein. Ich sah die ganzen Versuchssendungen, die liefen. Es gab spezielle Produktionen für Testsendungen. Ich kann mich erinnern an Testsendungen, Florian, der Blumenfreund, gab es, also alles in Farbe. Dann gab es so einen Frosch, der von Blatt zu Blatt hüpfte. Und sowas lief eigentlich den ganzen Tag.
Dann Sommernachtstraum von Shakespeare.
Oh, dann habe ich es vermisst.
Auch immer regelmäßig.
Dann war es auch so, dass die Filme, die gesendet werden sollten, abends im Abendprogramm, die wurden tagsüber abgenommen. Das heißt, da saßen also Techniker, die haben sich live 1:1 hier an diesem Pult vorne, was wir hier jetzt haben, haben die Filme angesehen, vom 35 mm Abtaster, der hier rechts steht, auf einem der Monitore, und haben dann gesehen, ob der Film Fehler hatte. Schon mal wurden auch Markierungen gemacht, dass man, wenn Farbfehler waren, die man dann eventuell noch ganz am Anfang von Hand ausgleichen konnte während der laufenden Sendung. Nicht? Und wenn dann der Film ganz in Ordnung war, dann wurde er abends erst gesendet. Und das war natürlich ein enormer Zeitaufwand. Meistens saßen doch dann zwei Mitarbeiter des alten Farblabors, um diese Filme zu beurteilen. Das ging dann über eine Zentimeterwellenstrecke vom Dach des Gebäudes in der Marienstraße zum...
Marienstraße ist in Ehrenfeld.
In Ehrenfeld, ja, in einem Fabrikgebäude, das hatte der WDR
und extra angemeldet. Und der WDR-Zentrale ist in der Innenstadt neben dem Dom so
ja, ungefähr. Ja, man war da auf Platz, nicht? Und dort oben gab es eine Spiegelantenne und darüber wurden dann die Sendungen erstmal zum Bahnhofplatz hin übertragen und dann von da aus weiter.
Es war ein viel größerer Aufwand, damals Fernsehen zu machen. Es war ein sehr, sehr großer Aufwand, damals Live-Sendungen zu machen, wenn man irgendwo live raus wollte. Wenn man da selbst schon von der Messe rüber wollte zum zentralen WDR, dass man da die Post bemühen musste und musste sagen, baut mal ein Funkfeld auf. Und dieses Funkfeld, es kostete, glaube ich, 8.000 Mark, in einer halben Stunde, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Es war, also da musste man schon Redakteur von einem guten Budget sein, wenn man da zu viele Live-Sendungen planen wollte. Und wenn man jetzt rausging, so nach Wuppertal und wollte nach Köln einspeisen, da brauchte man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Funkfelder. Und das hat sich alles addiert. Noch teurer war der Satellit damals. Also als da die Mondlandung war, da muss der WDR ja fast gesponnen haben, weil er sagte, heute Abend kommt wieder ein Satellit. Dr. Siefert saß im Studio, hat den Satelliten auch gesagt, werden wir heute Abend wieder eine Verbindung haben? 5 Minuten war er da und dann war er weg. Alles das ist ja erst alles nachher gekommen, dass wir weltumspannende Kommunikation aus. Wenn da ein Tennisspieler ist in Mexiko oder irgendwo und der Ton fällt mal für 2 Sekunden aus, sagen die Leute, die können es nicht. Hat man früher mit mehr Fehlern gerechnet und mehr Fehler toleriert?
Man war natürlich nicht so anspruchsvoll. Aber zusätzlich gab es ja auch noch dann die großen Übertragungswagen, die dann zu Sportveranstaltungen fuhren. Die hatten dann erst 1 oder 2 Magnetbandmaschinen, hier diese klaviergroßen Geräte an Bord. Die hatten mehrere Kameras an Bord und sie hatten natürlich auch eine eingespielte Mannschaft an Bord, die mit den Geräten umzugehen wussten. Auch wie Sie gerade sagen, Mondlandung. Die erste, die habe ich in diesem Labor als Student erlebt, mitten in der Nacht. Und das war sehr, sehr spannend, denn es sollte jetzt etwas schneller gehen.
Wann war die, 69?
Das war 69.
69, ja.
Im Sommer 69, ich glaube am 20. Juni oder Juli,
jedenfalls ja, die Dreh herum. Es war eine warme Nacht und die Burschen, die haben so viel Verspätung gehabt. Wir saßen als Studenten da zusammen im Zimmer und ab und zu musste einer noch ein Kassenbier holen fahren, weil die nicht rauskamen aus den Dingern.
Nee, ich war in der Nacht einsam und allein im Labor. Das war also alles nicht so reglementiert. Man konnte da immer rein, nachts und samstags und sonntags. Es gab nur unten einen Hausmeister, der kam dann ab und zu mal hoch. Und,
Fernsehen gucken?
Ja, oder nur um sich eben zu unterhalten und so. Und das ging halt alles. Ja. Das war kein bürokratisches Problem.
Nun ist ein Name noch nicht gefallen, den wir wahrscheinlich mal nennen sollten. Das ist der Herr Bruch als Erfinder des PAL-Systems. Ich glaube, der hat doch viele Impulse gegeben, dass wir ein gutes System gekriegt haben.
Ja, er hat das PAL-System entwickelt aus dem NTSC-System heraus. Soweit ich weiß, hat er also das NTSC-System sehr gut analysiert und hat dann festgestellt, woran es eigentlich liegt, dass auf der Übertragungsstrecke die Phasenfehler, die damals unvermeidlich waren, dass die zu solchen Farbtonfehlern im Bild führen können. Und er hat sich dann diesen sogenannten PAL-Trick überlegt, dass die Information von Zeile zu Zeile gespiegelt gesendet wird. Und zwar so, dass man sie dann auf der Empfangsseite ausmitteln konnte. Das heißt, er hat den Fehler, der auf der Übertragungsstrecke war, nicht beseitigt, aber er hat das Signal so kodiert, dass der Fehler erkannt und korrigiert werden konnte. Das ist eigentlich der Trick. Während das SECAM-System ist eine andere Kodierung, die gegenüber solchen Fehlern robust ist. zunächst auf den ersten Anschein hin nicht. Allerdings ist bei Seekamp das grundsätzliche Problem gewesen, dass man nur jede zweite Zeile gesendet hat. Das heißt also, die halbe Farbinformation wurde gar nicht gesendet. Während bei NTSC und PAL werden ja beide Farbsignalkomponenten simultan gesendet. Während bei PAL, bei Seekamp nur abwechselnd mal die eine, in der nächsten Zeile die andere. Und im Empfänger wird dann über eine Verzögerungsleitung die aktuelle Informationen genommen und über die Verzögerungsleitung zusätzlich noch die Zeileninformationen aus der vorhergehenden Zeile. Aber weil, da macht PAL auch Gebrauch von, nun die Farbübergänge von Zeile zu Zeile nicht so gravierend sind in natürlichen Bildern, geht das. Man kann sich natürlich Testbilder überlegen, wo das dann fürchterlich aussieht, aber das Fernsehen ist ja für natürliche Bilder gedacht und dann funktioniert das eben.
Die eine Seite war die Entwicklung von PAL, die zweite Seite der Medaille war die Einführung des Farbfernsehens in den Studios. Und da muss, glaube ich, noch ein zweiter wichtiger Name genannt werden, Franz Josef Indersmitten. Er war der Leiter des Farbfernsehlabors im Westdeutschen Rundfunk. Er hat sehr viele Impulse geliefert, auch für die Betriebseinführung. Es nützt nichts, nur die Übertragungsnorm zu haben, das hat Bruch gemacht, aber die Beiträge müssen ja auch produziert werden. Das Licht muss stimmen, die richtigen Kameras müssen da sein, die die Farben, wie das menschliche Auge sie wahrnimmt, auch vernünftig wieder transportiert. Es müssen Geräte entwickelt werden, die zum Beispiel hier auch hier im historischen Labor hier an der Bergischen Universität stehen. Nämlich zum Beispiel für die Versuche, nicht für die realen Sendungen, sondern für die Versuche. Im Vorfeld der Farbfernseheinführung war es wichtig, Testsignale zu generieren und diese Testsignale im Studio herzustellen, sie zu transportieren zu den Sendern und auch von den Sendern zu den Empfängern zu transportieren. Und all dafür steht der Name Indersmitten. Und er hat auch hier an der Bergischen Universität das Labor zusammengestellt, hat es auch im Studium letztendlich an die Studenten diese Informationen weitergereicht, also für Forschung und Lehre auch eingesetzt und hat auch dafür gesorgt, dass diese Geräte, sind ja mittlerweile überwiegend 45 Jahre alt, dass diese Geräte gehegt und gepflegt wurden und auch hier zusammengehalten wurden.
Also die Farbe und alles, das ist noch wunderbar zu sehen, da sind keine Kratzer drin. Und ich habe auch schon ältere Sachen woanders gesehen, die sahen ganz schön böse aus. Sie fingen an zu rosten und die müssen tatsächlich gepflegt werden, sonst bricht alles zusammen. Und Indersmitten, um nochmal zurückzukommen, war ja auch lange Zeit der technische Direktor beim Westdeutschen Rundfunk.
Der Chefingenieur.
Der Chefingenieur, ja. Ja, er hat eigentlich, was hat er geleistet? Hat er das Farbfernsehen in Deutschland möglich gemacht?
Er hat jedenfalls einen wesentlichen Beitrag geleistet, um es in die Studiowelt einzuführen. Und im Anfang, später aber auch, um dann das entsprechende Personal zu trainieren mit dieser völlig neuen Technik.
Ja.
Denn es war ja etwas völlig Neues.
Ja, denn es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mit einer Schwarz-Weiß-Kamera ein Licht setze, was in der Schwarz-Weiß-Kamera gut sein muss. Ja. Oder ich habe eine Farbszene auszuleuchten, die ganz andere Verantwortung nachzuzieht.
Die ganze Bühnendekoration, die muss da anders sein.
Ja, ich muss wissen, was ist mit der Hautfarbe. Auch das wurde ja in dem Labor getestet. Ja. Da wurde auch Schminke getestet. Mhm. Was muss man den Leuten aufs Gesicht schmieren, damit diese kleinen roten Ärtchen da nicht nach vorne kommen und die so aussehen, entweder wie so eine Apfelsine oder wie jemand, der gerade aus der Kiste gestiegen ist. Die Kameras durften auch nicht zu scharf sein, sondern die mussten schon so ein bisschen, wir hatten mal eine Generation von mobilen Kameras, wenn man damit rausfuhr und hat die Leute ohne Maske gefilmt, dann sahen die wirklich ganz schlimm aus. Und die Kameras sind dann auch wieder eingestampft worden, nachdem man sie zwischendurch mal ein bisschen unschärfer gemacht hat, damit die nicht so scharf diese Äderchen gezeigt haben. Also da musste schon sehr viel experimentiert werden.
Ja. Es war aber nicht nur das Ziel, ein sehr gutes Farbbild zu erzeugen, sondern es gab ganz viele Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger.
Ja,
diese Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger sollten auch mit diesem Farbsignal versorgt werden können und sie sollten auch noch Helligkeitsabstufungen wahrnehmen bei den verschiedenen Farben. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Oh ja, oh ja. Da muss, also es spielte so vieles ineinander da. Das, also die Kleidung musste getestet werden. Was ist mit einem roten Kleid? Was ist mit einem grünen Kleid? Was ist mit einem Pepita, mit einem Pepita-Anzug? Wie kommt der? Da sieht man ja öfter dieses Verkrisselte, das ist Moiré und so weiter. Alles das hat man ja auch vom Regisseur manchmal gesagt gekriegt. Mhm. Wenn man da ankam mit so einem Pepita-Hemd, oh, haben sie kein anderes Hemd oder man musste ein Hemd besorgen gehen irgendwo, weil das ganz einfach so schlimm aussah. Und
ja, die haben eine sogenannte Cross-Color erzeugt. Das heißt also, dass eine Helligkeitsinformation, die ganz fein ist, in den Farbkanal kommt, weil es in der Nähe des Farbhilfsträgers liegt. Und das wird dann als Farbe interpretiert. Das sind dann so gelblich, bleilich, schillernde, völlig unregelmäßige Erscheinungen, die dann auftreten. Und das ist natürlich dann sehr störend. Aber was auch noch sehr wichtig war in der Zeit, war der Film. Man konnte also nicht ohne weiteres Kinofilme im Fernsehen senden, weil diese viel zu dicht waren. Das Flying Spot Abtastprinzip, was ja in Europa viel verwendet wurde, was sehr große Vorteile hat, allerdings den Nachteil, dass das Licht, den Elektronenstrahl auf den Phosphoren punktförmig erzeugt, dass der nicht den Film durchdringen konnte, sodass also in etwas dunkleren Partien im Filmbild plötzlich alles schwarz wurde.
Und was hat man da gemacht?
Da hat man spezielle Filme entwickelt. Es gab da eine intensive Kooperation, die ich weiß, zwischen dem Farblabor, Herrn Professor Inders Mitten und Agfa in Leverkusen. Und daraus, dieser Kooperation, sind dann Filme entstanden, die sich dann wesentlich besser im Fernsehen senden ließen.
Aber die alten Filme, die waren, da hat man weiterhin Probleme gehabt.
Da hat man weiterhin Probleme gehabt, ja.
Ja, ja, und jetzt, wir sind ja in den Entwicklungen so richtig drin. Wir haben schon viel erklärt, was alles entwickelt wurde. Und was ich hier, wenn ich hier rumgucke, sehe ich da ein DIA-Abtaster. Das kenne ich noch aus der Zeit, als ich noch aktiv war. Und hier vorne sieht man dann ein Mischpult. Man müsste ja eigentlich mal eine Fernsehsendung darüber machen. Sieht man ein Mischpult, was heute natürlich ganz anders aussieht. Dann hat man ja noch gewollt, man konnte ja viel Technik, konnte man ja schon verwenden, dann wollte man, als alles Stereo wurde, die ganze Hi-Fi-Technik kam, wollte man, dass das Fernsehen auch in Stereo senden sollte. Und zuerst war das natürlich wieder ein hoher Aufschlag, der dann mehr kostete. Wenn man schon Boxen hatte, konnte man die ja auch benutzen. Aber es hat nicht so ganz richtig eingeschlagen, dass jetzt jeder dahin lief und wollte jetzt unbedingt Stereo haben. Obwohl man heute damit rechnen muss, dass jedes Fernsehgerät Stereo ausgerüstet ist. Und dann kam irgendwann so in den 70er Jahren auch Ihre Spezialität. Da haben Sie ja lange dran rumgefummelt, an dem Videotext, den aufzubauen. Und ich habe letztens auch ein paar Patentschriften gesehen, da waren Sie gut drauf genannt gewesen.
Ja, wir haben Ende der 70er Jahre mit der Entwicklung des Videotextes in Deutschland begonnen. Grundsätzlich sind die Grundlagen in Großbritannien bei der BBC und bei den privaten Rundfunkanstalten dort gelegt worden. Aber in Deutschland gibt es natürlich ein paar Besonderheiten, sei es alleine schon mal die Umlaute, die wir in Deutschland haben, die in einem anderen Zeichensatzvorrat dargestellt werden mussten. Aber wie bei dem Farbfernsehen, was wir eben schon diskutiert haben, das eine ist die Übertragungsform. Wie wird der Videotext in das Fernsehsignal integriert? Wie wird er übertragen? Und das Zweite ist, welche betriebstechnischen Einrichtungen brauche ich, um den Videotext zu gestalten? Es gibt ja Redaktionen in den Rundfunkanstalten, die diese Texte, die zum Beispiel von Korrespondenten geliefert werden, von im Haus vorhandenen Redaktionen, die gerne ihre Fernsehsendungen, ihre Radiosendungen ankündigen, und die müssen aufbereitet werden in eine für Videotext geeignete Form. Keine langen Romane, sondern die Meldungen müssen möglichst auf eine Videotextseite passen. Und das ist auch eine redaktionelle Leistung, die erbracht werden muss. Und dazu braucht man Hilfsmittel. Da braucht man spezielle Softwareprogramme zu. Auch das war Ende der 70er Jahre nicht so wie heute, wo man heute sagt, na ja, dann setz dich doch an den PC, nimm dir das richtige Textverarbeitungsprogramm, formatiere deine Seite und lege los. All das war nicht so. Man musste wirklich Bildschirmarbeitsplätze, so haben wir sie genannt, Bildschirmarbeitsplätze entwickeln. Man musste den Zeichenvorrat, den Videotext beinhaltet, auf der Tastatur wieder zugänglich machen. Also es waren Spezialarbeitsplätze, die natürlich auch dementsprechend teuer waren und wo viel Entwicklungsarbeit eingeflossen ist und wo auch speziell Schulungen für die Redakteure stattfinden mussten. Wie gehe ich damit um? Denn jeder Seite, die ich erstellt habe, muss man einer Nummer zuordnen. Dann wird sie zum Sender geschickt. Manche Seiten möchte ich aber nicht jetzt auf den Sender bringen, sondern zeitverzögert, erst nach der Sendung, nach der Ausstrahlung der Sendung im Fernsehen und so weiter. Also ganz viele betriebstechnische Fragestellungen wurden diskutiert und entwickelt. Und ja, da habe ich eine ganze Menge mitgemischt mit vielen Kollegen zusammen. Und wir haben dabei auch einige Patente entwickelt. Zum Beispiel das System, mit dem man die Videotextseiten schneller abrufen kann, das Top-System. Das haben wir auch entwickelt im WDR. Genau, das sind die vier Farbtasten auf der Fernbedienung, die jeder kennt. Ja. Die werden dafür verwendet, sodass man ganz einfach ohne Eingabe dieser Nummer der nächsten Seite zum Beispiel diese Seite anwählen kann. Oder dass man direkt auf die Sport-Homepage kommt und so weiter. All das haben wir entwickelt. Das waren auch Meilensteine, die ganz wichtig waren und die Attraktivität des Videotextes gesteigert haben.
Ich weiß noch, da bin ich von allen guten Geistern gebissen worden, als ich plötzlich festgestellt habe, dass der Flughafen von Köln-Bonn, dass der ja live da seine Abflüge und seine Landungen da drin hat. Da dachte ich mir, das ist eine tolle Anwendung. Das war vor Internet.
Ja.
Denn Internet hat das, macht das heute mal so kurz mal nebenbei mit. Das war vor Internet und war ganz, ganz toll. Und wenn man das manchen Leuten erzählt hat, die, sagen wir, gerne nach Spanien geflogen sind oder die Kinder kamen zurück und die wollten gucken, wann kommt denn das Flugzeug, die haben gesagt, da kann ich ja zu Hause sitzen bleiben, kann gucken, ob das richtig landet und fahre 10 Minuten vorher los. Und wenn da eine Verspätung ist, dann brauchst du nicht 4 Stunden am Flughafen rumzusitzen. Die fanden das so toll. Und wir haben uns natürlich auch noch ein paar andere Gedanken gemacht. Es geht auch immer um das Juristische dabei. Darf der WDR überhaupt eine solche Sendung ausstrahlen mit dem Flughafen, wo kein Redakteur sitzt und beobachtet, ob das alles richtig ist? Wie wurde das dann gelöst?
Also es gab am Anfang bei der Einführung des Videotextes große Differenzen zwischen den Rundfunkanstalten, die gesagt haben, das ist unser Fernsehsignal und in dieses Fernsehsignal dürfen wir auch Textinformationen, Videotext integrieren. Andere, da waren die Verleger zum Beispiel, die haben gesagt, nein, nein, das ist kein richtiger Rundfunk mehr. Und wenn so ein Text im Fernsehprogramm untergebracht wird, dann ist das unsere Sache. Es gab über viele, viele Jahre Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Lagern. Aber es hat sich dann entschärft, weil nach und nach private Fernsehanstalten dazukamen, wo dann auch die Presseverlage mit vertreten waren. Und es ist dann so ausgegangen, dass ARD und ZDF und die dritten Programme ihren eigenen Videotext machen und in den privaten Fernsehprogrammen dann oftmals die Verlagsprogramme auch mit enthalten sind. Rechtlich ist es aber erst nach vielen Jahren, ich glaube, wir haben 10 Jahre oder noch mehr, einen Videotextversuch gemacht, so hieß es offiziell, weil die rechtliche Situation nicht bis zu dem Zeitpunkt richtig geklärt werden konnte.
Wir sind ja heute wieder dabei, ne, dann im Internet dieselbe Sache wieder aufzuziehen. Da sind ja auch die Verleger dabei und so sagen, ihr dürft ja gar kein Internet machen, das habt ihr nichts mit zu tun. Und natürlich ist das Internetangebot von den Rundfunkanstalten nicht schlecht, muss man schon sagen, denn die haben ja, können das ja auch mehrfach verwerten. Das ist ja schon das Tolle, dass man Videotext damit gestalten kann, dass man Videotextseiten bis durch ein bisschen Umbau, die Inhalte zumindest auch im Internet gestalten kann. Und die werden sich auch noch weitere 10 Jahre streiten, glaube ich. Es geht ja auch immer dabei um Funde, die da weggenommen werden. Kommen wir nochmal zurück zur Technik 1963. Nochmal, da begann es mit dem Labor. Sie hatten nur 4 Jahre Zeit und da musste es hart in die Praxis hinausgetragen werden. Und da muss man, glaube ich, schon sagen, es gab ja keine internationale Unterstützung, denn hier in Deutschland war PAL eben ausgesucht worden. Und wenn man jetzt Unterstützung aus Amerika, die war NTSC geschwängert und aus Frankreich oder aus Asien oder aus Russland, die war eben SECAM geschwängert. Wie lief das? Waren da genug Leute da, die genügend mit den Fernsehfirmen, also Telefunken war eine große Firma, Philips war eine große Firma, die Fernseh GmbH, was war das eigentlich für ein Zusammenschluss?
Also es war so, dass im Wesentlichen Walter Bruch durch die Welt reiste mit einem Team und Reklame für Palm machte.
Nicht, für Telefunken?
Ja, das kann man. Also Telefunken, das Telefunkenmanagement war im Anfang dagegen.
Ja.
Dann hatte Walter Bruch Verband in den Keller in Hannover und er sollte Schwarz-Weiß-Fernsehempfänger entwickeln. Und Stickum hat er dann an PAL weitergearbeitet. Ich weiß das deswegen, weil zwei seiner damaligen Mitarbeiter waren später meine Mitarbeiter, einer bei Philips in Eindhoven und einer dann bei Thomson, als Thomson Telefunken übernommen hatte. Und das hat man dann im Wesentlichen heimlich gemacht, bis das der erste Durchbruch kam und es sich gezeigt hat, dass PAL nun deutlich besser war in vielerlei Hinsicht als Sicker. Na, und dann ist Walter Bruch mit sehr starker Unterstützung von Philips Eindhoven, die haben sogar Mitarbeiter gestellt, die mit ihm unterwegs waren. Beispielsweise in Madrid hat man eine größere Vorführung gemacht, dann hat man eine größere Vorführung gemacht in Südamerika, überall PAL Sekam genannt. Denn man hat natürlich auch in den PAL-Labors bei Telefunken auch Sekam gehabt, um zu wissen, wogegen man kämpft.
Ja, ja. Ja, und, er hat doch sich selbst irgendwie einen Bus besorgt.
Ja.
Mit dem Bus ist er durch die Gegend gefahren?
Ja, der Bus, der ist auch, ich habe noch ein Foto, Erinnerung, dass der Bus an einem großen Kran hängt und auf ein Schiff verladen wird Richtung Südamerika.
Ich habe mal eine Nacht verbracht auf so einem Kolloquium in Hannover in einer Bar unten im Keller. Da hat er erzählt, wie er in Moskau war. Da ist er einfach zur Grenze gefahren und hat gesagt, ich möchte gerne nach Moskau mit dem Bus und möchte da hier das Fernsehsystem vorstellen. In England war er mit dem Bus gewesen. In England ist ihm das PAL-Ding kaputt gegangen am Abend vorher. Das ist seine PAL. Und dann hat er ein NTSC gut eingestellt und ein NTSC schlecht eingestellt. Und hat das schlecht eingestellte gesagt, das ist NTSC und das Gute ist mein PAL. Hat er da erzählt. Also das ist ja schon manchmal interessant, wenn die so ausplaudern, was nirgendwo zu geschrieben steht.
Er musste ja auch die Vorteile von PAL gegenüber Sekam immer wieder herausstellen. Und dazu gehört natürlich geeignetes Bildmaterial.
Ja.
Wenn man normales Bildmaterial nimmt, dann, dann sieht man keinen großen Unterschied. Deswegen haben die vorher das richtige Material rausgesucht, in stundenlangen Sichtungen von Material und das entsprechend vorgeführt.
Es geistert noch so irgendwas herum, das weiß ich wenigstens, hat man mir erzählt, in dem Farblabor damals hätte der WDR jeden Tag einen wunderschönen neuen Blumenstrauß gekriegt. Und diesen Blumenstrauß, den haben wir auf einen Drehteller gestellt und der habe das Testbild ersetzt.
Ja, das war so. Gerade bei der Farbtechnik hatte man eine sehr starke Beleuchtung nötig. Das heißt, die Blumen haben den Tag nicht überlebt in der intensiven Beleuchtung. Dass da jeden Tag neue Blumen da sein mussten. Und man hat auch jeden Tag Früchte gekauft, so Weintrauben und Äpfel und die auch auf einem Drehteller arrangiert und dann mit Wassertropfen geträufelt, dass die besonders lecker und frisch aussahen.
Aber die hat man nur bis zum Mittag gesehen, oder?
Ja, das war richtig. Ja. Und was man auch hatte, das hat Herr Inners mit mal erzählt, man hatte auch ein Aquarium mit Fischen.
Aha.
Und irgendwann rief ein Zuschauer an und hat gesagt, er hätte das betrachtet und er sei nun Fischliebhaber und hätte entdeckt, dass die Fische krank seien. Die hätten eine gewisse Krankheit, die Pünktchenkrankheit hieße. Er nannte die Pünktchenkrankheit.
Ja.
Und hat dann auch gesagt, der Zuschauer, was man dann dagegen tun könnte. Also das war schon eine tolle Sache und es ist sehr, sehr viel dann auch improvisiert worden. Das war auch dann so, dass eine Ansagerin in diesem Studio ihre Arbeit machte und es regnete und es leckte durch das Dach. Und ihr dann auf das Gesicht.
Auf das Obst.
Nee, auf das Gesicht und die Schminke verlief etwas. Ah. Sie musste natürlich dann, sie durfte sich natürlich nichts anmerken lassen, sondern hat dann.
Das war damals die Kurowski, ja, oder?
Die Frau Kurowski war sehr, sehr viel. Genau, ich weiß nicht, ja, ob es keine anderen gab, aber sie war sehr oft dabei.
Ja, ja. Ja, mein Gott, nochmal, wie die Zeit vergeht.
Ich glaube, die heutige Generation kann sich gar nicht vorstellen, dass man in einem Fernsehprogramm noch Luft hatte zur Ausstrahlung solcher Testsendungen. Denn heute ist ja Fernsehen 24 Stunden präsent am Tag.
Genau.
Ja. Und damals war es ja so, dass das reguläre Programm erst früher ganz spät, 19 Uhr, 20 Uhr, und dann immer mehr in den frühen Abend
Uhr.
Und dann in den Nachmittag reinwuchs. Ja. Und erst ganz spät kam dann der 24-Stunden-Betrieb. Der ist noch gar nicht so alt.
Hey, und das dritte Programm hat ja auch noch länger die 16-Uhr-Grenze gehabt. Ich weiß noch, dass unser Computerclub, der musste am Anfang außerhalb der Sendezeit laufen. Der lief also vor dem normalen Programm. Der Direktor hat uns das erlaubt. Er wusste gar nicht, was er uns da erlaubt hat, aber er hat uns das erlaubt. Wir mussten da allerdings vor das Programm. Also wir waren damals schon irgendwie schon so mit Krankheiten übersät oder irgend sowas. Wir waren zwar keine bösen Menschen, aber so ganz trauen konnte man uns nicht. Ja. So, wir sind bei 55 Minuten jetzt schon angelangt. Wir müssen langsam Schluss machen. Was machen Sie denn jetzt so, außer hier im Labor herumzuschnüffeln und hier Arbeiten zu machen, also so Technik zu untersuchen in Ihrer Freizeit als Rentner? Wir sind ja nun gemeinsame WDR-Rentner.
Ja, das Freizeitverhalten hat sich natürlich gegenüber der Berufstätigkeit verändert.
Computer? Viel Computer?
Nein, eigentlich nur als Hilfsmittel. Als Bleistift sozusagen, oder Zeichenbrett oder wie man das nennen will. Ich bin kein Computerfreak. Ich nutze die Möglichkeiten, aber andere Interessen sind dazugekommen. Man wandert durch die Natur, man geht öfter ins Konzert, ins Theater. Ja. Da geht eine ganze Menge Zeit für drauf. Und man macht natürlich auch als Rentner alles ein bisschen langsamer, als das früher im Berufsleben war.
Ach, das weiß ich nicht. Also mein Pensum ist ja nun mehr als vorher, denn mein Output ist größer geworden. Und Sie, Herr Professor Kraus, Sie habe ich entdeckt, dass Sie in Holland einen zweiten Wohnsitz haben.
Ja, der ist noch übrig geblieben von meiner Tätigkeit bei Philips. Da war ich ja 13 Jahre lang.
Ist der an der See? Oder ist der
nein, in Eindhoven? Von Eindhoven. Zwischen Eindhoven und Venlo. Mhm. Ja, meine Freizeit sieht ähnlich aus, Familie natürlich. Nicht? Wir haben unser erstes Enkelkind, das zweite wird in etwa 4 Wochen geboren werden.
Und Computer?
Computer auch als Hilfsmittel, aber ich bin ja nun mit Leidenschaft Funkamateur. Seit 1962, ich habe vor 10 Tagen die Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Amateurradioclub bekommen. Und es hat sich dann bei mir sehr schnell auch das Amateurfunkfernsehen eingestellt, ATV. Ich hatte so den ersten Sender gebaut, so mit 23, als ich noch Student war. Und dann ging es immer weiter. Später kam dann das digitale Amateurfunkfernsehen, der ATV, hinzu, vor etlichen Jahren.
Also konnten Sie auch Ihren Beruf mit dem Hobby?
Das ging immer hin und her, es hat sich gegenseitig befruchtet.
Ja. Ja, vielen Dank, dass wir hier mal ein bisschen reden konnten und vielleicht schaffen wir es ja mal, hier eine Produktion zu machen in dem alten Studio und die dann im neuen Fernsehen ausstrahlen.
In einigen Monaten.
In einigen Monaten. Okay, Dankeschön.
Wärst du doch in Wuppertal geblieben.
Ah, jetzt fängt er damit an.
Das musste ja kommen.
Lieber Wolfgang.
Sollte der nicht in Düsseldorf geblieben sein?
Nee, du warst doch in Wuppertal. Was wir da eben gehört haben, das war Wuppertal.
Aber das Lied wärst du doch in Düsseldorf geblieben.
Ach was, das ist
für
doch
Düsseldorf
ein anderes.
Düsseldorf bin ich zuständig, ja?
Ja.
Mit der Schwebebahn bin ich auch nicht gefahren. Leider.
Nee, das darfst du auch nicht. Da sind ja schon Elefanten rausgefahren. Das ist zu gefährlich. ein schöner Beitrag, aber ich denke, wir sollten aufhören zu blödeln. Ostermontag bietet sich zwar an, da ein bisschen lockerer zu sein. Ja. Wir weisen noch mal auf unseren Shop hin, wenn es da auch keine nostalgische Fernsehtechnik gibt, aber dennoch, es gibt viele schöne, interessante Sachen, die uns helfen und nutzen, unsere Produktionen weiterzuführen.
Und dann tun wir doch den Daumen hoch und sagen Tschüss dann, schöne Ostern noch. Und was mir am Anfang so gut gefallen hat, ist, dass du mir quasi schon vorher gratuliert hast, obwohl du es nicht getan hast. Aber ich weiß, ab sofort weiß ich, dass ich an Ostermontag Geburtstag habe.
Ja, du brauchst ja jetzt nur den Cast am Ostermontag anzuhören, da brauche ich nicht anzurufen. Da ja, hast du ja schon den Gruß. Ja,
es sind doch viele, viele Dinge durch die Technik lösbar.
Klar.
Daumen den hoch. Feiern noch schön.
Daumen noch hoch und dicke Zeit.
Ja. Und dann sage ich heute am Ende und immer einen Back übrig behalten.
Und ja, tschüss. Und ich gratuliere mir selbst zum Geburtstag.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.